Wie bewerten Sie das Ergebnis des Referendums?
Das war ein historischer Wahlsieg für die Bürgerbewegung in Chile und vor allem auch für ärmere Bevölkerungsschichten, die gestern doch erstaunlich massiv zur Urne gegangen sind.
Während der Proteste im letzten Jahr kamen mindestens 34 Menschen ums Leben bzw. wurden von Polizei und Militär getötet. Organisationen der Zivilgesellschaft bezeichnen das Abkommen, dessen Teil das Verfassungsreferendum ist, als Rettungsring für die Regierung. Die müssen sich jetzt nicht mehr der Verantwortung für die Gewalt stellen und können einfach weiter regieren. Wie bewerten Sie das?
Den Vorwurf verstehe ich so nicht ganz. Es gab, ich nehme an, die Kritik bezieht sich auf das historische Abkommen vom 15. November 2019. Das ist in der Tat sehr stark in der Kritik und zwar aus folgenden Gründen. Nach wochenlangen Massenprotesten, die das Land vom Norden bis Süden und in allen Landesteilen lahmgelegt hatten, hatten sich ein Großteil der im Parlament vertretenen Parteien, einschließlich der Mehrheit des Jungen Frente Amplio, in einer nächtlichen und wenig transparenten Aktion entschlossen, einen historischen Pakt zu schließen, der den Weg für ein Verfassungsreferendum freigeben sollte, das die Verfassung Pinochets absetzen kann. Das ist ja gestern ja auch passiert. Aber die Kritik an diesem Abkommen war, fand nächtens und ohne Beteiligung, ohne Befragung der starken Bürgerbewegungen statt. Und B, dieses Abkommen hatte schwere Geburtsfehler, da es zum einen nicht die Forderung der Frauen aufgegriffen hatte nach Parität, keine adäquate Vertretung der indigenen Völker vorsah. Es gibt 10 indigene Völker in Chile, die darauf bestehen, eine adäquate Vertretung im verfassungsgebenden Prozess zu haben. Und gerade die Parteien, die, das ist der dritte Punkt, die stark in der Kritik sind als verkrusteter Teil von Verteilungskoalitionen, kontrollieren besonders stark diesen Wahlprozess. Das ging dann auch weiter bei der eher technischen Vorbereitung der Wahl, dass da sehr stark eben dann doch Lobbyisten, Unternehmensinteressen beteiligt waren. Dass das jetzt aber so weit gehen soll, dass dieser Verfassungsprozess in gewisser Weise es der Regierung ermöglicht, jenseits jeglicher demokratischer Kontrolle weiter zu regieren, das wird hier eigentlich nicht geteilt, jedenfalls nicht von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung, die diese Wahl gestern als einen historischen Etappensieg im Kampf um einen neuen sozialen und um neuen sozial-ökologischen Pakt ansieht. Und Menschenrechte, die ganz massiv verletzt wurden, stehen an erster Stelle auf der Agenda der Diskussion und auch auf dem Forderungskatalog für eine verfassungsgebende Versammlung. Diese sollen nämlich gestärkt werden, Militär und Polizei rechtsstaatlichen Kontrollen unterworfen werden und natürlich die massiven Menschenrechtsverletzungen, die von Ordnungskräften begangen wurden und bis heute nicht aufgearbeitet sind, aufgearbeitet werden.
Sie haben es gerade schon erwähnt, nun soll ein langwieriger Prozess folgen. Erst im April wird eine verfassungsgebende Versammlung gewählt werden. Verschiedene Interessengruppen der Zivilgesellschaft fordern eine Repräsentation in der neuen Verfassung. Zu nennen sind da zum Beispiel feministische Gruppen und Organisationen der indigenen Bevölkerung. Was wird in diesem Prozess wichtig sein? Worauf kommt es an, damit eine Verfassung entsteht, die Gleichberechtigung und Teilhabe in der chilenischen Gesellschaft möglich macht?
Ich hatte die Punkte ja schon genannt, die in der Debatte sind. Die Kritik an dem historischen Pakt, der aus dem Parlament entstand, vom 15. November letzten Jahres, konzentriert sich hauptsächlich darauf, dass Parteienklüngel den Prozess zu stark kontrollieren und dass Gruppen der Bevölkerung, die historisch immer benachteiligt waren, wie etwa die Frauen keine, und indigene Bevölkerungsgruppen keine adäquate Beteiligung haben. Mit dem Wahlausgang von gestern, der ja mit erstaunlich großer Deutlichkeit sowohl für eine neue Verfassung stimmte, als auch für eine verfassungsgebende Versammlung nur aus Bürgerinnen, haben wir einen Etappensieg errungen. Die Mutter aller Schlachten, sagte ein Kommentator hier, ist aber der Kampf um eine möglichst starke und repräsentative Beteiligung von Kandidaten, Kandidatinnen am Auswahlprozess für die verfassungsgebende Versammlung, die wirklich all die Gruppen vertreten, die sich für ein neues, ein demokratischeres, ein weniger patriarchales und ein plurinationales Chile einsetzen. Das heißt, wichtig ist jetzt vor allem, dass unabhängige Kandidaten und Kandidatinnen unabhängig vom Parteienklüngel eine Chance haben, in dieser verfassungsgebenden Versammlung vertreten zu sein, dass das wirklich Vertreter, Vertreterinnen sind, die aus den einzelnen Landesteilen gewählt wurden und repräsentativ für die Forderungen des doch sehr sozial und ökonomisch heterogenen Landes stehen. Und das wird ein entscheidender Kampf, der noch nicht gewonnen ist. Die Frauen haben sich bereits zwar durchsetzen können, nach den massiven Demonstrationen, die vor Covid im März stattgefunden hatten, musste die patriarchalische Parteienelite nachgeben. Die verfassungsgebende Versammlung wird paritätisch besetzt sein. Es fehlen aber noch weiterhin Mechanismen, die Chancengleichheit unabhängiger Kandidaten stärken. Und das große Desiderat ist die nach wie vor ungeklärte Frage, wie werden die 10 verschiedenen indigenen Völker Chiles, die historisch immer unterrepräsentiert waren, in dieser Versammlung vertreten sein. Da finden heute und morgen Abstimmungen im Parlament statt. Unter hohem Interesse der Zivilgesellschaft, die das sehr kritisch sieht und auf eine Öffnung der Beteiligungschancen für indigene Völker drängt.
Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt auch Ablehnung. Vor allem aus dem rechten Spektrum wird die neue Verfassung abgelehnt, zum Beispiel von der Unabhängigen Demokratischen Union, UDI, die in der Tradition der Pinochet-Diktatur steht. Die Partei sieht in dem bevorstehenden Prozess eine Gefährdung der Stabilität Chiles. Die soziale Ungerechtigkeit, die noch aus der Zeit der Diktatur rührt, könnte ja auch gefährdet werden. Das führt zu der Frage, welche Interessen könnten sich gegen einen demokratischen Umwälzungsprozess formieren? Sehen Sie da Gefahren einer gewissermaßen rechten Konterrevolution?
Von Anfang an war die Rechte, die mit der Verfassung, die bisher gültig war, ja ganz zufrieden war, weil es ein Verfassungstext ist, deren Interessen widerspiegelt und ihre Privilegien schützt, ja, waren zum großen Teil gegen diesen Verfassungsprozess eingestellt und haben sich da auch sehr tatkräftig dagegen gewehrt. Nicht alle, es gab einen kleinen Teil der Rechten, der zu einem bestimmten Zeitpunkt fürchtete, dass der Prozess einer Verfassungsgebung nicht mehr aufzuhalten sei, man deshalb den möglichst kontrollieren soll. Aber der Großteil der Rechten hat sich doch ganz massiv dagegen gesperrt und da argumentiert eben genau mit den üblichen Argumenten, dass das Ganze zu ökonomischen Verwerfungen führen wird, in politischer Instabilität und dann nochmal in der Pandemie oder nach der Pandemie das Land in höhere Schwierigkeiten bringt, als das durch eine Kontinuität der Fall wäre. Nur ist es so, dass gestern der Wahlsieg ja wesentlich klarer ausgefallen ist, als sich das hier alle noch vor 2 Wochen vorgestellt haben und damit die Rechte, die sich vehement gegen Wandel einstellt, Gegenwind hat. Natürlich werden diese rechten Kräfte sehr stark nur versuchen, dass der Wandlungsprozess möglichst minimal ausfällt. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass es jetzt zu gewalttätigen Übergriffen, zu Vorschlägen kommt, wie das noch 1988 beim Verfassungsplebiszit der Fall war, in dem kurzfristig zu befürchten war, dass Pinochet nochmal versucht, die Militärs auf die Straße zu schicken. Die Rechte wird drum kämpfen, eine möglichst adäquat hohe Vertretung in dieser verfassungsgebenden Versammlung zu haben, um Wandlungsprozesse, um strukturelle Veränderungen, Abbau von Privilegien möglichst gering zu halten. Das heißt, die Strategie ist Game Over, Game On, ein Versuch, den verfassungsgebenden Prozess in ihrem Sinne zu beeinflussen. Begünstigend ist, dass der Mechanismus nur so aussieht, dass jeder einzelne Artikel mit einer Zweidrittelmehrheit ausgehandelt werden muss. Das heißt, rechte Kräfte durchaus eine Sperrminorität haben können. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass es eine Revolution gibt. Im Moment ist eher das Kräftegleichgewicht ein anderes, dass zum ersten Mal in der Geschichte Chiles nämlich einfache Menschen von der Straße, die bisher ausgeschlossen waren, die sehr viel Repression, soziale Ausbeutung erfahren haben, das Gefühl haben, dass sie entscheidende Akteure in einem historischen Prozess sind, der wirklich zu mehr sozialer und ökologischer Gerechtigkeit führen könnte.
Von außen betrachtet scheint das Verfassungsreferendum ein sehr emotionales Thema. Wie nehmen Sie die Stimmung vor Ort wahr, zum Beispiel auf den Straßen und auch in Gesprächen?
Ja, also es ist extrem emotional. Also heute, ich hatte es ja am Anfang gesagt, heute hat keiner, es hat praktisch niemand geschlafen so richtig in meinem Freundeskreis und Umfeld. Gestern waren massive Freudenfeste trotz Corona-Pandemie. Es gab sehr viele Menschen, die zu Tränen gerührt waren, die heute versuchen, mit den Dimensionen dieses historischen Wahlsiegs klarzukommen, den auch emotional zu verarbeiten. Aber es herrscht hier die einhellige Stimmung vor, dass der Wahlakt gestern, das Plebiszit gestern, das ja wirklich historisch ist, weil es die Verfassung des Diktators beerdigt, abschafft, einen ähnlichen Einfluss, eine ähnliche Bedeutung haben wird, wie das Verfassungsplebiszit 1988 für die Generation vorher. Ja, also alle haben den Eindruck, hier es ist ein historischer Moment. Und vor allem auch Menschen, jüngere Menschen, Menschen aus Armutsvierteln, die sich sonst gar nicht repräsentiert fühlen, haben zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit das Gefühl, dass ihre Stimme zählt, ja, und dass sich politisch zu engagieren jetzt wirklich Sinn macht.
Die deutsche Regierung hat in der Vergangenheit die chilenische Polizei bei der Umstrukturierung unterstützt. Es gab den Verkauf von Polizeiausrüstung durch die Firma IFEX. Welche außenpolitischen und wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik gibt es in Chile?
Chile ist ähnlich wie andere lateinamerikanischen Staaten, ist für die vor allem aus außenwirtschaftlichen Gründen wichtig. Es ist ein Kupferlieferant, es ist ein Lithiumproduzent. Das heißt, große Interessen der Bundesrepublik richten sich auf den Rohstoffmarkt, was aus grüner Perspektive ja durchaus differenziert diskutiert wird. Wir benötigen Lithium dringend für eine Energiewende, wissen aber gleichzeitig, dass der Abbau zu Verlust von Biodiversität, Repression indigener Gemeinden und Zerstörung der Ökosysteme im chilenischen Norden führt. Megabergbau wie der Kupferbergbau hat extrem hohe Umweltkosten. Das heißt, also eine Seite ist der Außenhandel, die Außenhandelswirtschaft, die auch seitens der Böll-Stiftung und ihrer Partner, Partnerinnen interessiert und kritisch beteiligt wird wegen der kurz zusammengefasst dargestellten negativen Umwelt- und Menschenrechtsauswirkungen. Und die Bundesrepublik hat auch sehr eng die Menschenrechtsverletzungen, die Menschenrechtslage in Chile verfolgt, so war auch die Lateinamerika auf Beauftragte der Bundesregierung nach den Ausschreitungen hier und hat Kontakt mit den politischen Stiftungen, die hier vor Ort sind, also auch mit der Böll-Stiftung aufgenommen, um sich über die beunruhigende Menschenrechtslage vor Ort zu informieren. Das haben wir damals auch seitens der Böll-Stiftung sehr differenziert getan. Leider muss man betonen, dass sich die Lage bis heute nicht verbessert hat. Es gab zwar 4 Berichte von internationalen Menschenrechtsorganisationen, die massiven Menschenrechtsverletzungen systematisch dargestellt haben und auch Vorschläge für eine Polizeireform gemacht haben. Aber weder der Reformprozess der Polizei noch die strafrechtliche Verfolgung der für die Übergriffe, und darunter befinden sich auch Verbrechen gegen die Menschheit wie Folter und sexuelle Gewalt und Vergewaltigung als Teil der Folter, die sind bis heute nicht aufgearbeitet. Das heißt, die Aufbruchsstimmung hier in Chile ist mehr als getrübt, und das wird eine der ersten Forderungen der Bewegungen sein. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Bundesrepublik und auch die Europäische Union den Prozess weiterhin kritisch begleiten und da auch die Kräfte unterstützen, die sich für eine schonungslose Aufarbeitung einsetzen, für die rechtsstaatliche Kontrolle von Polizei und Ordnungskräften und umfassende Reformen.
Was bedeutet die aktuelle Situation für die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung? Gibt es Pläne, sich an dem Prozess zu beteiligen?
Wir sind eine internationale NGO, und das heißt zunächst mal, wir haben eher einen Beobachterstatus. Wir kommentieren den Prozess. Aktive Beteiligung steht uns nicht zu. Ja, das ist Aufgabe der Chilenen und Chilenen. Ich habe das ja auch vorher gesagt, vor allem der starken sozialen Bewegungen, die durch ihre Massenproteste diesen Demokratisierungsprozess überhaupt erst möglich gemacht haben. Was wir als politische Stiftung machen können, und das haben wir auch getan während des gesamten Prozesses bisher, ist Aufklärungsarbeit zu leisten, um Fake News zu deklassifizieren, darzustellen. Die Presse hier ist ja weitgehend nicht autonom. Und Bots, rechte Meinungsmacher, Fake News haben Angstdiskurse, haben den Wahlkampf bisher sehr stark bestimmt. Das heißt, eine unserer Aufgabe besteht darin, so umfassend basierend auf Fakten und so klar wie möglich zu kommunizieren, damit die Informationen auch klar in der Bundesrepublik und in Europa ankommen. Und natürlich arbeiten wir auch mit demokratischen Basisorganisationen, mit NGOs und mit der Umweltbewegung zusammen, die derzeit damit beschäftigt sind, Informationsmaterialien, aber auch Vorschläge für einen neuen sozialökologischen Pakt vorzulegen, der Frage nachzugehen, wie würde denn eigentlich eine ökologische Verfassung aussehen, welche Bestandteile hat sie? Und das ist ein Teil unserer Aufgaben als Böll-Stiftung, Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sich diese verschiedenen Gruppen treffen können, sich austauschen können, auch über Brücken finden, über unterschiedliche Ansichten zu Lösungsansätzen. Und dass wir denjenigen Organisationen, dass wir diejenigen Organisationen auch unterstützen, die dieses Material systematisch aufbereiten in der Form, die auch für Basisorganisationen verständlich sind. Aber eine direkte Beteiligung, das wäre eine Rolle, die uns nicht zusteht.